Jedes Jahr gibt es wieder einen Advent, oder? Advent, jeder weiß, aha, jetzt ist Advent, jetzt kommt dann Weihnachten. Dabei hat Advent mit Weihnachten in dem Sinne überhaupt nichts zu tun. Das Wort Advent bedeutet Ankunft Christi. Indirekt hat es mit Weihnachten zu tun, weil ja Weihnachten das Fest ist, wo Christi Geburt gefeiert wird. Aber dieses Advent hat nichts zu tun in dem Sinn mit dem Weihnachten, mit Christbaum und Adventskranz, Kerzen, Lichter und Kaufrausch und was weiß ich alles, was Weihnachten heute so ausmacht. Advent bedeutet Ankunft Christi. Das heißt, die Hoffnung der Christen ist, Jesus Christus kommt wieder. Weil es ist ja keine Hoffnung auf das hin, was schon war. Er war ja schon einmal da. Da braucht man nicht mehr hoffen drauf. Das war ja schon. Aber die Hoffnung der Christen ist, Jesus kommt wieder. Die Wiederkunft Jesu Christi ist die Hoffnung der Christenheit oder sollte die Hoffnung der Christen sein. Die meisten der Christen haben die Hoffnung, einmal in den Himmel zu kommen und nicht in die Hölle zu müssen. Das ist ja okay. Aber diese Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu, die ist irgendwo, ich glaube schon, ziemlich verloren gegangen. Das hört man eigentlich sehr selten von einem Christen, dass er sich freut, dass Jesus wiederkommt. Er freut sich, dass er in den Himmel kommt. Das ist so das allgemeine, der allgemeine Tenor in christlichen Kreisen. Aber davon spricht die Bibel eigentlich sehr wenig. Aber von der Wiederkunft Jesu spricht das Neue Testament sogar sehr oft. Diejenigen, sagt der Paulus im Epheserbrief 2, Vers 12, die ohne Glauben sind, die haben keine Hoffnung. Er sagt hier, und ihr, als ihr noch im Unglauben wart, ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Und an die Thessalonicher schreibt er, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also die übrigen, die Ungläubigen, haben keine Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi, keine Hoffnung auf ewiges Leben. Die meinen halt also, wenn es vorbei ist, das Leben hier auf der Erde ist halt einfach vorbei oder schauen wir mal, was wird, ob es überhaupt was gibt. Also da ist keine Hoffnung in dem Sinn da. Menschen ohne Glauben, die hoffen zwar, dass es gut ausgeht, aber das ist nicht die Hoffnung, die wir haben. Unsere Hoffnung ist ja eine feste Zuversicht. Jawohl, genau, wir haben ewiges Leben empfangen. Wir werden nicht verloren gehen, wir werden nicht gerichtet. Wir erwarten ja unseren Jesus Christus wieder. Also unsere Hoffnung auf die Wiederkunft Christi ist eine feste Zuversicht, eine Sicherheit. Und sie ist begründet auf die Aussagen oder Zusagen der Bibel im Neuen Testament. Nicht so was Vages, ja, vielleicht und vielleicht nicht und vielleicht gibt's, werden wir da irgendwann als indische Kuh zur Welt kommen, weil wir so gut waren. Oder so eine komische Hoffnung, die ja manche haben. Nein, das brauchen wir alles nicht. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, kamen ja zwei Engel und haben zu den Jüngern dort gesprochen. Und sie sagten, kannst nachlesen, Apostelgeschichte 1, Vers 11, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Das ist eine klipp und klare Aussage. So wie dieser Jesus jetzt weggegangen ist, so kommt er auch wieder zurück. Eine hundertprozentige Aussage. Und das war eine Aussage von Engeln Gottes. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott Engel schickt und dass sie irgendeine Märchenstunde da halten, Blödsinn erzählen. Sie haben den Menschen auf Erden diese Hoffnung gegeben, Jesus Christus wird wiederkommen. Sie haben nichts gesagt, wann und wie und was. Sie haben nur gesagt, dass er wiederkommen wird. Zwei Kapitel weiter ist der Petrus schon so weit, dass er das predigt. Es ist Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. So, er sagt hier, dass diesen Jesus, der uns vorausbestimmt ist, dass er wiederkommen wird, dass den jetzt eine Zeit lang der Himmel aufnehmen muss, dass er weg ist. Er ist ja in den Himmel gegangen, dass er jetzt weg ist, bis die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, die schon die Propheten vorausgesagt hatten, bis diese Zeiten kommen, dann wird Jesus wiederkommen. Und das ist doch phänomenal. Und eins müssen wir hier schon mal beachten, er spricht hier von Zeiten in der Mehrzahl. Er sagt nicht von der Zeit der Wiederherstellung, sondern von Zeiten. Und Zeiten sind Zeitabschnitte, Epochen der Wiederherstellung aller Dinge. Wir haben eine Hoffnung, dass alles wiederhergestellt wird. Und so viele haben Weltuntergangsstimmung. Oh, jetzt kommt bald. Jetzt geht die Welt bald unter. Brauchst du bloß anschauen. Ganz schlimm ist schon und die Welt geht unter. In der Bibel findest du nirgendwas, wo es drinsteht, dass es einen Weltuntergang gibt. Und wer hofft schon auf einen Weltuntergang? Also das wäre schon eine komische Hoffnung. Wir haben eine gute Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, Jesus kommt wieder und er wird alles wiederherstellen, was nicht so in Ordnung ist. Und ich habe in dieser Lehre jetzt ganz bewusst nur die Apostelgeschichte und die Briefe einbezogen und nicht das Evangelium. Und auch nicht die Offenbarung. Aus dem Grund, weil viele Dinge, die in den Evangelien stehen, schon geschehen sind. Und vor allen Dingen nicht die Offenbarung, weil in so vielen christlichen Kreisen die Offenbarung überbetont ist und falsch ausgelegt ist wegen der ganzen Bildersprache. Und weil solche Dinge wie der Film Die Apokalypse Angst und Hoffnungslosigkeit erzeugt haben und Weltuntergangsstimmung verbreiten, obwohl das überhaupt nicht im Kontext ist mit dem, was die Urgemeinde wusste und lehrte. Und mir geht es darum, was wussten die ersten Christen, was haben die Apostel zu dem Thema geschrieben und gelehrt. Und es ist eine Frohbotschaft, die uns verheißt, dass Wiederherstellung kommt, dass alles wieder in Ordnung gemacht wird, was durch Sündenfall und durch Satan und durch dumme Leute kaputt gemacht wurde. Und das findest du in solchen Filmen wie Apokalypse oder überhaupt überbetonte Offenbarungsauslegung, findest du sowas nicht. Und das macht den Glauben und die Hoffnung von Christen kaputt. Und Angst schleicht sich ein und die Christen werden voller Angst und nicht voller Glauben. Und dann funktioniert auch nichts. So. Ein weiterer Bibelvers zu diesem Thema ist der Paulus an seinen Timotheus, 1. Timotheus 6, 14 und 15. Und dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also wieder ein Hinweis, Jesus wird wieder erscheinen. Und der zweite Vers dann ist, diese Erscheinung wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren. Und wenn er hier sagt, vom Gebot untadelig und unbefleckt zu bewahren, dann meint er aber nicht die 10 Gebote. Nicht, dass irgendjemand jetzt sagt, ah ja, haben wir es ja wieder. Jetzt haben wir wieder die 10 Gebote. Nein, das Gebot ist, den Glauben an Jesus Christus festzuhalten und sich nicht abbringen zu lassen von diesem Glauben und von dieser Hoffnung und von dieser Tatsache, dass wir durch den Glauben an dieses Erlösungswerk, Rechtfertigung und Erlösung erlangt haben. Dieses Gebot soll man bewahren, bis Jesus wiederkommt. Was geschieht nun, wenn dieser Jesus wiederkommt? Was geschieht? Also eins ist einmal wichtig. Er wird nicht wieder als schwacher Mensch, als Baby in einer Krippe, in einer Futterkrippe, in einem Stall, in ärmlichen Verhältnissen, so wird er nicht wiederkommen. Das war einmal und das wird nicht so sein. Und wenn du noch so schön Weihnachten feierst mit deiner Krippe und mit allem, so wird es auf jeden Fall nicht wieder sein. Er wird kommen als König der Könige, als Herr der Herren in seiner großen Macht und Herrlichkeit. Und da haben einige Angst davor, weil er wird regieren und er wird herrschen und er wird das, was sündig ist und was schlecht ist, beseitigen. Unter anderem auch natürlich die Sünder. Und er wird wiederherstellen, wie es von Anfang an war, wie es von Anfang an gedacht ist. Er wird die Trennung zwischen Himmel und Erde beseitigen. Das Geistliche und das Natürliche wird wieder zusammengefügt, wie es am Anfang war. Durch den Sündenfall ist nämlich da eine Trennung hineingekommen und dann kam in diese Schöpfung Unordnung, Zerstörung und Tod herein. Und das wird Jesus wiederherstellen. Im Geist eines gläubigen, wiedergeborenen Menschen ist diese Wiederherstellung bereits geschehen. Der Rest folgt dann, wenn Jesus wiederkommt. Also wenn wir sagen, dass wir Erlöste sind, dann ist es richtig. Das bedeutet aber nicht, dass es schon vollkommen ist. Wir sehen ja immer wieder, dass wir noch nicht ganz vollkommen sind, dass wir Fehler machen, dass wir Probleme haben, dass es Schwachheiten gibt und dass Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Wird dann alles wiederhergestellt und alles wird wieder hundertprozentig laufen. Aber wir dürfen uns nicht auf das fixieren und meinen, ja, jetzt sind wir doch noch nicht erlöst. Doch in Jesus haben wir die Erlösung durch den Glauben. Paulus schreibt nämlich an die Römer, dass die ganze Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist und der Knechtschaft der Vergänglichkeit letztendlich unter der Herrschaft des Todes und dass die Schöpfung seufzt und dass sie in Geburtswehen liegt. Steht im Kapitel 8 im Römerbrief ab Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist jetzt der 18. Vers. Also die Leiden, die Schwierigkeiten, die Probleme, die wir in der jetzigen Zeit alle kennen, die fallen überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Nicht bloß irgendwo, sondern an uns Christen, an Gläubigen, soll die zukünftige Herrlichkeit Gottes geoffenbart werden. Der Vers 19 sagt uns, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also sie warten nicht bloß auf den Sohn Gottes, natürlich auch, aber vor allem auf die Offenbarung der Söhne, der Kinder Gottes. Weil wenn diese Herrlichkeit, von der im Vers vorher geschrieben steht, an uns offenbar wird, dann tut es der ganzen Schöpfung gut. Die ganze Schöpfung wird verändert durch die Söhne Gottes, durch die Töchter Gottes, durch die Kinder Gottes, die in Herrlichkeit offenbart werden. Da heißt es dann weiter, dass die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird. Zur selben Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammenseufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten noch eine Erlösung, die Erlösung unseres irdischen Leibes. Ja, der Geist ist bereits erlöst durch die Wiedergeburt, aber wir erwarten bei der Wiederkunft Jesu Christi, dass sich seine Herrlichkeit an uns offenbart und dass der Leib erlöst wird, der jetzt noch in Schwachheit steckt. Merkst du, dass man irgendwas wehtut, oder? Dann merkst du spätestens dann, dass der Leib noch nicht ganz so ist, wie er sein sollte. Und wir erwarten diese Erlösung unseres Leibes. Und dann sagt er noch, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Also wir hoffen darauf, Jesus kommt wieder, die Erlösung unseres Leibes, weil es einfach noch nicht komplett ist. Also bei der Wiederkunft Jesu wird Wiederherstellung geschehen und es wird Wiederherstellung unseres irdischen, schwachen, unvollkommenen Leibes und der Seelen stattfinden. Die Bibel spricht, wir werden verwandelt, wir werden umgestaltet, wir werden unsterblich werden. Oh, na sowas. Und ich dachte, wir kommen alle bloß dann in den Himmel und ja, das ist dann vielleicht ein bisschen langweilig. Davon spricht die Bibel nicht. Der Paulus sagt da ganz andere Dinge. 1. Korinther 15, ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ja, jetzt rückt er raus. Der Paulus rückt raus mit seinen Offenbarungen. Das Geheimnis ist, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? So lautet das Geheimnis, das der Paulus hier den Korinthern offenbarte. Wir werden nicht alle entschlafen. Es werden nicht alle sterben müssen. In dem Moment, wo Jesus kommt und du bist auf der Erde und du lebst, wirst du nicht sterben. Aber du wirst verwandelt. In einem Moment, in einem Augenblick. Wenn die himmlische Posaune posaunt, dann macht es zack. Und dein Körper wird verwandelt und wird unsterblich und vollkommen sein. In einem Augenblick wird dein vergänglicher Körper Unvergänglichkeit anziehen. Und da erfüllt sich so eine alttestamentliche Verheißung, die hier lautet, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Und es kann nur deshalb geschehen, weil Jesus am Kreuz den Tod auf sich genommen hat. Ich finde das phänomenal. Der Verstand kann es nicht recht begreifen. Wie soll jetzt so ein Körper da in einem Moment perfekt sein und unsterblich? Sagt der gebildete Verstand, das geht doch nicht. Der muss doch irgendwann sterben, weil er ist halt so. Aber wir kommen da noch ein bisschen drauf, warum das so ist. In einem Moment, in einem Augenblick, werden alle toten Christen, die toten Christen aller Zeiten, auferstehen, auferweckt und sie werden zu ihrem Geist, zu ihrer Seele wieder ein Leib dazu bekommen. Den gleichen, den wir haben, wenn wir verwandelt werden. Den gleichen, den Jesus hatte, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Weil die Verstorbenen haben ja momentan keinen Leib. Der alte Leib ist ja dann irgendwo eingegraben worden oder keine Ahnung, was passiert ist. Oder verbrannt worden oder manche sind da sogar von wilden Tieren gefressen worden. Der alte Leib ist auf jeden Fall entsorgt, verfault, keine Ahnung was noch alles. Also sie bekommen aber wieder einen neuen. Also es ist nicht derselbe irdische Leib, weil das geht ja eigentlich nicht, weil diese ganzen Atome und Moleküle von einem Menschen, der vor 1500 Jahren gelebt hat und damals verscharrt wurde oder keine Ahnung was gemacht haben, und wenn man bedenkt, dass so ein Körper besteht zu 90% oder noch mehr aus Wasser, dann ist das ganze, die ganze Materie inzwischen weltweit verteilt. Das kann nicht sein, dass ich das wieder alles so, jedes einzelne Molekül. Nein, muss auch nicht so, weil Gott einen neuen Leib macht. Jetzt kommen wir später wieder nochmal drauf. Der Paulus erklärt das einmal noch ganz genau. Aber wir werden sein, sagt uns die Bibel, wie Jesus nach seiner Auferstehung. Er hatte bereits den sogenannten verherrlichten Leib, wird es genannt. Einen unsterblichen, einen Geistleib. Und Materie konnte ihn nicht aufhalten. Das klingt fast wie im Science Fiction. Aber es ist tatsächlich, es ist Science Fiction. Ja, es ist. Die Jünger hatten Angst, sie haben sich eingesperrt in ihrem Haus, alles sauber verriegelt, dass ja keiner reinkommt, weil sie hatten Angst, dass nicht sie jetzt dann auch ans Kreuz müssen. Die Römer könnten kommen oder die Pharisäer oder irgendwelche Soldaten. Und sie haben sich eingesperrt und bums, plötzlich war Jesus mitten unter ihnen. Materie kann so einen Geistleib nicht aufhalten. Er ist manchmal Materie und dann wieder nicht. Der braucht da kein Auto mehr. Weil zack, jetzt bin ich da und dann bin ich wieder da und dann bin ich wieder weg. Geist und Materie ist nicht mehr getrennt, das funktioniert wieder zusammen. Und so ist es am Anfang der Schöpfung gewesen. Gott ging mit Adam ja spazieren im Paradies. So ist dann, wenn Jesus wiederkommt, auch bei uns. Wir werden so sein, wie Jesus war in dieser Zeit. Und jetzt kommt der Beweis. 1. Johannes 3,2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also jetzt sieht man es noch nicht. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist der Beweis aus der Schrift. Wir werden ihm gleich sein. Kein Tod, keine Krankheit, kein Schmerz, kein Schönheitsmakel, keine Trauer, keine Leiden, kein Hass, keine Bosheit, kein Unglück, keine Pechsträhne. keine Angst und keine Sorge und keine Tränen und keine Müdigkeit und keine Dummheit und was noch alles gibt, das wird es nicht mehr geben für uns. Und auch kein Hindernis werden wir haben und auch kein Dämon und kein Satan wird uns irgendwo piesacken oder stoppen oder bedrängen. Nichts. Diese Verwandlung, die da geschieht, ist eine überdimensionale Aktion. Ein totaler Knaller, würde man sagen. Nicht so einfach, wie es in der Regel gesagt wird. Ja, da ist Entrückung, die Christen sind weg. Aber wo sind sie jetzt eigentlich? Naja, brauchen wir es ja nicht. Die anderen werden spitzen, was da los ist. Die Bibel sagt nämlich nicht davon, dass die Christen einfach weg sind. Das ist bloß falsch verstanden worden. Paulus hat es den Korinthern ein bisschen genauer erklärt, da mit dem ganzen Sterben und Auferstehen und so weiter. Das lese ich jetzt mal vor. 1. Korinther, Kapitel 15, ab Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. So wie die Juden, die haben auf Christus gehofft. Also es war wie der David, so ein mächtiger Feldherr und König. Und der stellt jetzt Israels Reich wieder her und Soldaten und Kriege werden geführt. Und so war es aber nicht. Die haben eine total falsche Vorstellung gehabt. Also sie sind, wer so eine Vorstellung hat, ist ein elender Mensch. Wir haben aber andere Hoffnung. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Der Erstling der Entschlafenen. Also der Erste, der verstorben ist und wieder auferstanden ist, ist Jesus. Denn durch den einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Beachte hier, die in Christus werden lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Und dann das Ende. Und ich habe mir jetzt da eine Notiz hier gemacht, Zwischenraum. Denn zwischen der ersten Auferstehung, wo Jesus auferstanden ist, und dem Zeitraum, wo die Christen auferstehen, wenn Jesus wiederkommt, ist ein riesen Zwischenraum. Also momentan sind wir schon bei um die 2000 Jahre. Es kann auch sein, dass dann bis zum Ende wieder ein Zwischenraum ist. Es steht hier nicht so eindeutig da, aber es ist naheliegend. Denn er muss herrschen, heißt es hier weiter, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und als letzter Feind wird der Tod weggetan. Jesus muss herrschen, bis alle seine Feinde unter seinen Füßen liegen. Und der allerletzte Feind ist der Tod. Der wird auch noch weggetan. Und so sehen wir jetzt wieder, wenn wir es am Anfang gelesen haben, von Zeiten in der Mehrzahl, Zeiten der Wiederherstellung. Perioden, Zeitabschnitte, die da geschehen. Und die haben damals ja heftige Diskussionen geführt über diese Auferstehung der Toten. Die Pharisäer waren da dafür, die Sadduzäer waren dagegen. Und Paulus hat das einmal schamlos ausgenutzt und sie haben ihn bedrängt. Und dann hat er dieses Thema Auferstehung auf den Tisch gebracht, weil er wusste, dann sind sich die Pharisäer und die Sadduzäer, die in beide Gruppen bedrängt haben, plötzlich selber nicht mehr grün. Und dann haben die untereinander gestritten, weil die einen sagen, doch, es gibt eine Auferstehung. Und die anderen, nein, es gibt keine Auferstehung. Paulus war aus dem Schneider und die haben sich selber wieder bekämpft. Also Paulus war ja auch ein bisschen schlau. Zeiten der Wiederherstellung, Zeitabschnitte werden kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und bis zu diesen Zeiten heißt es ja, ist Jesus im Himmel aufgenommen. Das heißt, er ist in der geistlichen Welt, aber er ist nicht in der natürlichen Welt. Und wenn Jesus jemanden erscheint, dann erscheint er aus der geistlichen Welt her. Aber er ist nicht persönlich jetzt momentan hier anwesend. Dafür sind wir ja wir da als Christen, als seine Vertreter. So, jetzt gehen wir zu dem Punkt mit den ganzen Toten und Auferstehung und mit was für ein Leib sie kommen. Das erklärt uns der Paulus auch. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Dann sagt der Paulus, du Tor, du Narr. Was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Was du säst und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, sei es vom Weizen oder von einem anderen der Samenkörner. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Denn wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Also, das ist die Grundaussage. Es wird gesät ein natürlicher Leib, den wir jetzt haben, den aus Fleisch und Blut, der wird gesät, das heißt, der ist schon gesät in diese Welt hinein. Dieses Säen ist ja nicht unbedingt gemeint, dass er, wenn er stirbt, wird er im Boden verscharrt. Nein, wir sind ja schon in diese natürliche Welt hineingesät. Und die Auferstehung gibt uns einen geistlichen Leib. Wenn es einen natürlichen gibt, sagt der Paulus, dann gibt es auch einen geistlichen. Und so wie wir vorher das Bild des Irdischen, des Adam getragen haben, so werden wir dann auch das Bild des Himmlischen tragen mit unserem geistlichen Leib. Das sagt er ein paar Verse weiter. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ich sage aber, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können und auch nicht die Vergänglichkeit die Unvergänglichkeit erbt. Also, wir werden einen neuen Leib bekommen, einen geistlichen Leib, einen Geistleib, der auch die natürliche Form annehmen kann. So wie Jesus war nach seiner Auferstehung. Und er ist dem natürlichen Leib ähnlich. Jesus hatte ja noch seine Wundmale, obwohl er schon einen verwandelten Leib hatte. Aber man wusste, aha, das ist Jesus. Aber wenn er wollte, das jetzt nicht erkennen, dann hat er ihnen den Verstand so verblenden können, dass sie ihn nicht erkannten, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wollte, dass ihn die Jünger, mit denen auch Emmaus marschiert ist, erkennen konnten. Also es ist nicht mehr derselbe irdische Leib, der aufersteht. Auch wenn es manchmal heißt, und Gräber werden aufgetan, das ist eine Bildersprache. Weil wenn du jetzt einmal vorstellst, die Leute, die jetzt da am Friedhof liegen, die Erde rückt zur Seite und die kommen da alle raus, so wie sich die Leute das da vorstellen. So ist es nicht. Und vor allem, was wäre mit denen, die vor 1000 Jahren gelebt haben? Da gibt es ja kein Grab mehr. Oder es gibt ja in manchen Kirchen so Kellergewölbe, da wo dann Millionen Gebeine und Totenköpfe aufbewahrt sind. Was würde da alles passieren in solchen Kellern, wenn die kann man dort streiten, das ist mein Arm und das ist mein Fuß, gib mir her oder so. Also das kann nicht sein. Gott gibt ja was Neues. Er macht einen neuen Leib und nicht der alte, irdische, verfaulte, gestorbene wird wieder zusammengefügt. Ein neuer Leib wird geschaffen, ein Geistleib wird geschaffen. Im zweiten Brief an die Thessalonicher drückt der Paulus das Ganze ein bisschen anders aus. Er nennt es hier unsere Vereinigung mit ihm, 2. Thessalonicher 2,1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Also wenn Jesus wiederkommt, werden wir mit ihm vereinigt. Wir kommen wieder auf dieselbe Ebene. Es passt wieder zusammen. Also manchmal nennt es der Paulus Verwandlung, dann nennt er es Vereinigung. Und im nächsten Fall nennt er es Entrückung. Das ist im 1. Thessalonicher, ab 4,13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, über die Gestorbenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Jetzt werden wir doch bloß in den Himmel gehen und weg sein. Wenn man es oberflächlich so liest, könnte man das meinen. Wenn man aber die verschiedenen Schriftstellen mal gegeneinander hält, dann passt was nicht zusammen. Wir wissen nur hier, die Toten in Christus, die Entschlafenen, werden auferstehen und der Herr wird sie mitbringen und wir werden zusammen mit ihm entrückt werden in die Luft. Und in die Luft, ja, in die Luft. Inzwischen wissen wir ja, die Luft, und dann wird die Luft immer dünner und irgendwann ist keine Luft mehr da und dann kommt das Weltall. Das wusste jetzt der Paulus nicht. Der wusste das nicht. Aber was wollen wir in der Luft? Was wollen wir im Weltall? Also wir werden nicht in die Luft entrückt, sondern wir werden in die geistliche Welt entrückt. Und es gibt ein Wort im Griechischen, Pneuma. Pneuma heißt das Wort. Und es kann genauso gut Luft bedeuten und es kann genauso gut Geist bedeuten. Und ich würde fast sagen, dass es ein bisschen von der Übersetzung her, obwohl hier dieses Wort nicht Pneuma ist, das hier übersetzt wurde, sondern Aero. Und bedeutet schon Atmosphäre. Aber wenn wir jetzt einfach einmal ganz normal denken, was machen wir in der Atmosphäre? Wir werden doch nicht in die Atmosphäre verwandelt. Jesus ist auch nicht die Atmosphäre, wenn wir mit ihm vereinigt werden. Das machen wir also nicht in der Atmosphäre, sondern es geht um die geistliche Welt. Wir werden in die geistliche Welt entrückt. Genauso wie Jesus, als er den Himmel aufgefahren ist, mag er sein, dass er emporgehoben wurde und in einer Wolke verschwunden ist, aber da ist er ja nicht drin geblieben in der Wolke. Er ist ja in den Himmel, in die geistliche Welt gegangen. Und genauso werden wir in die geistliche Welt gehen. Aber einen neuen Leib werden wir in dem Moment bekommen, mit dem wir uns auch in der natürlichen Welt bewegen können. Und Jesus wird auch wieder hier mit uns sich in der natürlichen Welt bewegen können, weil er ja wiedergekommen ist, weil ja Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge angebrochen sind. Man, viele Christen, die stellen sich auf diesen Vers, wir werden dann alle Zeit beim Herrn sein und endlich sind wir weg und raus aus dieser scheiß Erde, weil es eh nichts Gescheites ist. Aber ob diese Vorstellung dem entspricht, es wird wohl nicht so sein. Wir haben nämlich nur eine Aufgabe auf dieser Erde, wenn wir verwandelt sind, wenn wir mit ihm vereinigt sind, wenn wir sozusagen entrückt sind in die geistliche Welt. Und diese drei Dinge müssen sozusagen dasselbe sein, obwohl es verschieden ausgedrückt ist, weil sonst müsste Jesus verschieden oft wiederkommen. Wenn es einmal eine Verwandlung ist, wie Jesus kommt, und einmal eine Vereinigung mit ihm und das dritte Mal eine Entrückung, dann müsste Jesus dreimal wiederkommen. Also das passt irgendwo nicht zusammen. Also müssen diese Dinge dasselbe sein. Verwandlung oder Vereinigung mit ihm, das drückt sich für mich persönlich am vernünftigsten aus. Entrückung, das könnte man falsch verstehen. Aber die Bibel ist einfach eine Bildersprache. Und wenn er hier von Luft und Wolken spricht, dann ist es okay, als die im Alten Testament der Salomo den Tempel fertig hatte und den Tempel eingeweiht hat, dann ist auch die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke in diesen Tempel gekommen, da hat keiner mehr was gesehen von lauter Wolke. Gott hat sich in einer Wolke offenbart. Gott hat sich auch in der Bibel oft als Licht offenbart oder als Feuerflamme. Denke mal an den brennenden Dornenbusch. Das war ja auch nicht ein normales Feuer, weil sonst wäre der innerhalb kürzester Zeit verbrannt gewesen und ein bisschen Holzkohle wäre übrig geblieben. Aber dieser Dornenbusch ist nicht verbrannt, weil es Gottes Feuer war, weil Gott es war, der sich als Bild Feuer ausgedrückt hat. Oder manchmal kam Gott wie ein Wind und manchmal kam er wie der Blitz und manchmal mit Donner und Hagel. Das sind Bildersprachen der Bibel. Und wenn du hier von Luft und von Wolke und den Himmel liest, dann musst du das ein bisschen überdenken und sagen, was meint er denn da eigentlich? Und wenn er sagt, wir werden alle Zeit beim Herrn sein, dann meint er, dass wir wieder auf derselben geistlichen Ebene sind, dass wir denselben Level wieder haben. Weil er heißt, vorher haben wir gelesen, wir werden wieder sein wie er. Also sind wir auf der geistlichen selben Ebene mit ihm. Etwas ganz Neues, ein ganz neuer Zeitabschnitt wird beginnen, wenn Jesus wiederkommt. Weil er kommt in seiner Herrlichkeit, er kommt mitsamt seinem Königreich und er wird die Welt wiederherstellen und es wird nicht einen dritten Weltkrieg geben. Nur die meisten behaupten, ja, dann kommt der dritte Weltkrieg. Ja, das wäre keine Zeit der Wiederherstellung. Oder hat der Krieg schon mal was wiederhergestellt? Krieg ist ja fest für den Tod und nicht für das Leben, das Jesus ist. Und er sagt hier im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 5, denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Aber für wen dann? Ein zukünftiger Erdkreis, ein neuer Zeitabschnitt. Ja, für uns natürlich. Wenn wir schon ein ewiges Leben haben, dann brauchen wir auch irgendwo, wo wir leben. Nicht bloß Da werden wir im Himmel sein und auf der Wolke Hosianna singen wie der Aloysius. Das ist eine falsche Theologie. Er macht den Erdkreis wieder neu. Den zukünftigen Erdkreis, schreibt hier der Hebräerbrief. Und nicht für die Engel ist es gedacht, sondern für die Menschen, für die Gläubigen, für die Wiedergeborenen, für die Christen hat er den neuen zukünftigen Erdkreis bestimmt. Und darum werden wir auf der Erde leben und wir werden herrschen und werden die Feinde Gottes unter seine Füße tun. Jetzt kommt noch eine Aussage, die wir gern überlesen, weil es keiner so richtig verstehen kann. 1. Korinther 6, 2 und 3. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Das wissen wir inzwischen, dass die Heiligen die sind, die gläubig sind, weil sie durch das Opfer von Jesus geheiligt wurden. Aber jetzt soll man auch noch die Welt richten. Und ich dachte, ich komme in den Himmel und habe endlich meine Ruhe. Jetzt kriegen wir wieder einen Job. Aber wir werden einen neuen Leib haben. Ohne, dass er sterben kann. Ohne, dass er krank werden kann. Ohne, dass eine Bombe ihn zerreißt. Wir werden richtige Science-Fiction-Helden werden wir sein. Und wir werden die Welt richten, nicht in dem, dass wir richten, du bist schuld und du bist schuld und du bist der ganze Böse. Wir werden die Welt in dem Sinn richten, dass wir es wieder herrichten. Wir haben einen Job auf dieser neuen Erde, in diesem neuen Zeitabschnitt. Wir werden die Welt richten. Nicht bloß Jesus, sondern er wird das Haupt sein und wir werden mit ihm, jeder da, wo er von Jesus eingeteilt wird, einen Job tun. Zu seinen 12 Aposteln sagt er mal, ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. Die haben schon einen Posten. Auf jeden Fall werden wir mit Jesus zusammen diese Welt wieder herrichten. Wir werden was Neues hervorbringen. Und darum sagt uns der Paulus, haben wir vorher gelesen, dass die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes wartet. Ja, wenn das bloß so ein Zack ist und alles ist wieder Paletti, dann warum wartet dann die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes, wenn es eh alles in einem Nu plumps geht? Könnte vielleicht ja sein, ja. Aber es gibt keinen Sinn. Die Offenbarung der Söhne Gottes ist deshalb für die Schöpfung so wichtig, weil sie diese Schöpfung wieder herrichten. Weil das wieder ein Zeitabschnitt sein wird. Einer von diesen Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge wird sein, Jesus und sein Leib, seine Gemeinde, die Söhne Gottes werden wiederherstellen. Die Söhne und Töchter, die Kinder Gottes werden diese Welt richten, erneuern, in Ordnung bringen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und was nicht sich beugt, wird hinausgeworfen. Es wird Ordnung geschehen. Aber nicht mit Gewalt und Macht und Waffengewalt und sonst was, sondern die Söhne Gottes werden es tun in Weisheit, in Liebe, in Herrlichkeit. Und sie werden wiederherstellen und sie werden in Ordnung bringen. Und Menschen werden wiederhergestellt und Familien und Länder und alles wird wieder in Ordnung kommen. Nicht Weltuntergang. Na, wart's noch ab, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er euch aber, sagen manche. Nein, das tut er nicht. Jesus stellt wieder her. Ja, warum steht dann da im Korintherbrief, Kapitel 7, 31, denn die Gestalt dieser Welt vergeht, oder 1. Johannes 2, 17, und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit, ist der Vers, wenn man weiterliest. Erstens sagt er hier nicht, die Welt vergeht, sondern die Gestalt dieser Welt vergeht. Oder die Welt vergeht und ihre Begierde. Die Art, wie die Welt jetzt ist, der Zustand, wie er jetzt ist, der vergeht. Der Zustand dieser Welt jetzt ist ohne Übernatürliches. Diese Weltordnung, das Zeitalter der Sünde, getrennt von Gottes Herrlichkeit, das wird vergehen. Aber das neue Zeitalter, die Herrlichkeit Gottes, wird kommen. Das Reich Gottes kommt. Betet man nicht im Vater unser, dein Reich komme? Ja, wo soll es denn hinkommen, wenn die Welt untergeht? Das Reich Gottes. Im Himmel ist ja. Im Himmel gibt es kein anderes als das Reich Gottes. Warum sollten dann die Leute beten, dein Reich komme, wenn die Welt untergeht? Also das stimmt irgendwo nicht. Das Reich Gottes kommt und es kommt auf diese Erde. Und es wird die Gestalt dieser Welt, diese Gestalt der Bosheit und der Sünde wird vergehen und Wiederherstellung wird stattfinden. Es wird nicht mehr so sein, die Welt, wie sie heute ist. Der Petrus sagt so etwas Ähnliches. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Er erwartet auch was Neues. Und er sagt, eine neue Erde. Und ich sage aber nicht unbedingt, dass der ganze Erdball komplett weg und ein neuer wird geformt. Nein, ich denke, dass er meint die Oberfläche, der Zustand der Erde. Und er sagt, in der Gerechtigkeit wohnt. Ja, jetzt gibt es nicht recht viel Gerechtigkeit in dieser Erde. Wenn du dir die Nachrichten anschaust oder einfach die Augen ein bisschen offen hältst und rundum schaust, wie es zugeht, ist wenig Gerechtigkeit, aber sehr viel Ungerechtigkeit. Aber in dieser neuen Erde gibt es Gerechtigkeit. Und er sagt daher von neuem Himmel. Ja, was ist jetzt das? Neuer Himmel. Kriegt Gott auch noch ein neues Zuhause oder so? Nein, Himmel sind immer geistliche Welten. Und wir wissen ja, dass die geistliche Welt, die um diese Erde hier momentan rundum ist, ziemlich finster ist und böse ist. Und dass Satan und seine Dämonen in diesem Bereich ihr Unwesen treiben. Dieser Himmel, diese geistliche Region wird beseitigt. An anderen Stellen, da kommen wir nachher wieder nochmal drauf, da heißt es, dass mit Feuer verbrannt wird, das ganze Zeug. Mit geistlichem Feuer natürlich, weil ein Himmel kann jetzt nicht mit so einem Feuer verbrennen, das wir als Feuer bezeichnen, das im Ofen brennt. Also es ist immer ein bisschen schwierig, die Bibel dann so auszulegen, wie es eigentlich sein kann, die Bildersprache. Wenn die Bibel von Himmeln spricht, dann meint er nicht das Firmament, das am Tag ein wenig blau ist oder grau, wenn Wolken da sind und in der Nacht auch schwarz oder vielleicht ein paar Sterne oben sind. Nein, die Bibel, wenn von Himmel spricht, meint es geistliche Welten, geistliche Regionen. Und wir werden mit Jesus in neuen Himmeln und einer neu gestalteten Erde wohnen. In Gerechtigkeit, ohne irgendetwas Bösem. Die Erde und der Himmel werden wieder eine Einheit bilden, wie am Anfang im Paradies. Ja, wo ist denn jetzt das Paradies? Die meisten stellen sich ja das Paradies so vor, wie es auf den Bildern immer gemalt wurde. So ein Dschungel und ein nackter Mann und eine nackte Frau und ein Löwe und eine Schlange. Ob das so paradiesisch gerade ist, auf Dauer, ich weiß es nicht. Momentan ist das Paradies auf einer anderen geistlichen Ebene. Deshalb haben wir auch keinen Zutritt zu diesem Paradies, weil wir noch in der Ebene sind, wo unser fleischlicher Leib nicht hin kann. Oder wo unser fleischlicher Leib ist und nicht hin kann, wo das Paradies ist. Aber der Paulus schreibt uns hier, 2. Korinther 12, 2. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Da ist einer, vermutlich der Paulus selber, vielleicht war es aber auch ein anderer, ich weiß es nicht, er wurde in den dritten Himmel in das Paradies entrückt. Scheinbar ist es das Gleiche. Oder das Paradies befindet sich im dritten Himmel, ist auch möglich. Er wurde dorthin versetzt, ob mit seinem Leib oder ohne, das konnte der Paulus nicht sagen. Und er hat dort unaussprechliche Worte gehört und es war anscheinbar eine brutale Erscheinung für diesen Menschen oder ein Erlebnis. Aber hier sehen wir, das Paradies gibt es immer noch. Es ist bloß auf einer anderen geistlichen Ebene. Und einer wurde dorthin entrückt und hatte da ein Erlebnis. Für uns ist es momentan nicht zugänglich, außer wir würden auch mal so kurz entrückt, dann schon. Wenn aber Jesus wiederkommt, dann wird es wieder zusammengefügt, was hier getrennt ist. Und das Paradies, der paradiesische Zustand und der irdische Zustand wird wieder eins sein und es wird wieder Gerechtigkeit und Frieden und Herrlichkeit sein auf dieser Erde. Ja, was ist aber jetzt mit dem Weltgericht? Irgendwo muss ja dann ein Gericht auch kommen. Ja, kommt auch, wenn Jesus wiederkommt. Aber nicht für uns. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Abvers 7. Und er wird euch, dem Bedrängten, Ruhe geben, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Also uns, den Glaubenden, wird er Ruhe geben, wenn er kommt. Aber dann steht im nächsten Vers, in flammenden Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Flammendes Feuer ist wieder die Bildersprache. Also denk nicht an dieses Feuer, wo ein Holzscheitel brennt. Es ist geistliches Feuer, geistliche Kraft, die ist, brennt wie Feuer. Und mit diesem Feuer übt er Vergeltung an denen, die dem Evangelium nicht gehorchen, die dem Evangelium nicht geglaubt haben und die Gott nicht kennen. Aber zwei Verse weiter, das gefällt mir so, wenn er kommt und am jenen Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Alle Glaubenden werden staunen, sie werden Jesus anhimmeln, sie werden sich verlieben in diesen Jesus und werden begeistert sein, wie dieser König der Könige in seiner Herrlichkeit erscheinen wird. Die anderen werden erschrecken. Sie werden Vergeltung leiden in diesem flammenden Feuer. Aber wir werden begeistert sein über unseren Jesus, wenn er kommt, wenn er offenbar wird, weil wir mit ihm offenbar werden, weil wir in dem Moment verwandelt werden, weil wir umgestaltet werden in die Herrlichkeit. Vergeltung und Gericht wird die erreichen, die Jesus ablehnen, die nur vielleicht der Religion ausüben, aber dem Evangelium vom Kreuz nicht geglaubt haben. Jesus sagte mal, ich werde Feuer auf die Erde werfen und ich wünschte, es stehe schon im Brand. Da kann man sich dann was dazu reimen. Also dieses Feuer wird alles verzehren nach und nach, was ihm widerspricht. Also diese Lehre heute hier ist nicht eine detailgetreue Auflistung aller Dinge, die genau so chronologisch geschehen werden. Denn so genau steht es ja nicht einmal in der Bibel. Der Paulus sagt, dass unsere Erkenntnis stückweise nur ist. Und ich versuche hier nur mit solchen uns überlieferten Schriftstellen ein mögliches Bild zu erstellen. Und vielleicht damit an mancher falscher Vorstellung ein bisschen zu rütteln. Vielleicht den Verstand und den Geist in den einzelnen Hörern ein bisschen aufzuwecken, um darüber nachzudenken, was nun eigentlich wirklich im Neuen Testament zu dem Thema steht. Paulus sagt, wir erkennen stückweise und wir weissagen auch bloß stückweise. Aber wenn das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Wenn das Vollkommene kommt, wenn Jesus kommt, wenn das Reich Gottes kommt, dann werden wir alles ganz klar und deutlich vor Augen haben. Nicht nur stückweise oder unscharf wie in einem Spiegel. Es gibt manche Bibelkenner, die versuchen, ein ganz genaues Bild darzustellen und sie verrennen sich dabei, weil es nicht möglich ist, für einen Menschen ein detailgetreues Bild vom Ablauf der Endzeit zu erstellen. Denn es konnte nicht einmal der Paulus, es konnte auch nicht der Petrus. Und wir können an diesen Schriftstellen feststellen, jeder meinte, es ist jetzt kurz davor, Jesus kommt innerhalb der nächsten Tage oder Wochen. Die 2000 Jahre hatten die nicht auf dem Schirm. Wenn du dem Paulus damals gesagt hast, du Paulus, das dauert noch 2000 Jahre mindestens, bis Jesus wiederkommt. Ich glaube nicht, dass der Paulus damit einverstanden gewesen wäre. Und der Petrus schon gar nicht. Die waren alle der Meinung, jeden Moment kommt er wieder. Ihre Hoffnung war so stark und so groß. Aber wir wissen es halt einfach nicht. Und so haben verschiedenste Bibelforscher, Bibellehrer Szenarien rausgearbeitet aus der Bibel, wie es sein wird und hundertprozentig. Und vieles hat sich inzwischen schon erwiesen, dass es nicht so war. Und ich maße mir nicht an, ein detailgetreues Endzeitszenario hier darzustellen. Aber eines ist sicher, dass Jesus wiederkommt. Und dass wir verwandelt werden und dass wir ihm gleich sein werden. Und dass wir verherrlicht werden. Und um das geht's ja. Wann das sein wird, er weiß es. Er weiß es. Und er hat auch gesagt, zu seiner Zeit wird er wiederkommen. Und wenn die Bibel von einem Tag oder von einer Stunde spricht, dann ist da nicht ein Tag gemeint, wie wir ihn heute kennen, von früh um 6 bis auf Nacht um 8 oder 24 Stunden rund um die Uhr, sondern wenn die Bibel von Tag oder von irgendeiner Zeiteinteilung spricht, dann ist es ein Zeitabschnitt. Geht schon los bei der Schöpfung. Gott schuf am ersten Tag den Himmel, es werde Licht. Dann sagt er vom Tag, obwohl es kein Tag sein kann, weil es gab ja noch weder eine Sonne und eine Erde, die den Tag so wie wir ihn kennen, macht. Sonne geht auf, Sonne geht unter. Kann nicht sein, war noch nicht da. Und trotzdem spricht er von einem Tag. Also meint er hier einen Zeitabschnitt. Und so ist es immer wieder. Und wenn es heißt, in den letzten Tagen, wie es in der Apostelgeschichte gesagt wird, als der Heilige Geist gekommen ist, das ist das, was Joel gepredigt hat, in den letzten Tagen, darum haben die gemeint, ja, es ist jetzt gleich wieder soweit, weil sie auch mit Tagen gerechnet haben, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es doch noch über 2000 Jahre gedauert. Und wir wissen jetzt noch nicht, wann Jesus wiederkommt. Jeder meint bloß, wenn man das so sieht, wie es da zugeht, kann nicht mehr lange dauern. Aber es gab immer schon Zeiten, da wo es schlimm war auf dieser Erde, an bestimmten Orten und Gebieten, wo man sagen konnte, so wie es jetzt zugeht, jetzt muss Jesus wiederkommen, weil so kann es nicht mehr weitergehen. Wenn du dir jetzt einmal den Zweiten Weltkrieg vorstellst, wie es da zugegangen ist in unserem Europa, sind bestimmt die meisten Christen damals so weit gewesen, jetzt muss Jesus wiederkommen, weil jetzt ist alles aus, es kann nicht mehr anders sein. Es sind schon wieder 70 Jahre vergangen. Also wir wissen es nicht, wann er kommt. Wir wissen nur, dass er kommt. Und da machen wir das nächste Mal weiter zu dem Thema, wann das ungefähr sein könnte oder was sagt oder was auch die Bibel noch sagt. Das Thema, das leidige Thema, der Antichristmus ja noch. Oder was ist mit dem neuen Jerusalem? Das sind alles nur so Themen, die da ein bisschen dazu passen zu diesem Kommen Christi, Advent. Also, es hat nichts mit Weihnachten zu tun gehabt heute. Da hören wir jetzt auf und machen wir das nächste Mal weiter.